请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 2. April 2026, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt die Sendung vom Mosaik, in der Uta Rindfleisch über das Foguangshan Buddha Museum berichtet. Danach folgt in Rund um die Insel mit Elon Huang Teil 2 des Interviews mit der Germanistikstudentin Janet. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Blockade der taiwanischen Haushaltsverhandlungen könnte US-Waffenlieferungen verzögern. Taiwan will bei jährlicher Hongkong-Militärübung aus US-Iran-Krieg lernen. Taiwan genehmigt erste Kohlenstoffspeicherungsanlage. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das taiwanische Verteidigungsministerium hat heute davor gewarnt, dass die andauernde Blockade des Jahreshaushaltes 2026 zu Verzögerungen bei der Lieferung von US-Waffensystemen führen könnte. Betroffen seien 21% des Haushaltes, etwa 78 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 2,12 Milliarden Euro. Darunter seien HIMAR-Systeme sowie TOW- und Harpoon-Flugkörper, die eigentlich sukzessive geliefert werden sollen. Sollten die Zahlungen nicht wie geplant erfolgen, sei mit Verzögerungen bei den Lieferungen zu rechnen, so das Verteidigungsministerium. Das Verteidigungsministerium sieht für das Jahr 2026 Ausgaben in Höhe von 561,4 Milliarden Taiwan-Dollar vor, 87,5 Milliarden mehr als 2025. Nach Abzug der feststehenden Ausgaben wie beispielsweise Personalkosten belaufe sich der betroffene Betrag auf bis zu 78 Milliarden Taiwan-Dollar. Für HIMAR-Systeme seien im Budget 7,5 Milliarden Taiwan-Dollar vorgesehen, 3,4 Milliarden Taiwan-Dollar mehr als 2025. Für Harpoon-Raketen seien 30 Milliarden Taiwan-Dollar vorgesehen, 5 Milliarden mehr als im Vorjahr. Bei der diesjährigen Hongkong-Militärübung will Taiwan Erfahrungen aus dem US-Iran-Krieg mit einbeziehen. Der computergestützte Teil der 42. Hongkong-Militärübung wird laut dem taiwanischen Verteidigungsministerium vom 11. April bis 24. April rund um die Uhr stattfinden. Zur Anwendung kommt dabei die US-Plattform Joint Theater Level Simulation. Ziel der Übung sei es, die Führungs-, Entscheidungs- und Planungsfähigkeiten im Militär zu schulen. Der Leiter der Abteilung für gemeinsame Kriegsführung im Verteidigungsministerium erklärte, dass das Übungsszenario auf der Grundlage der Bedrohungslage und der jüngsten internationalen Militäraktionen entworfen sei. Dabei werde eine Situation simuliert, in der die chinesische Armee von einer Grauzonenaktivität in einen Angriff übergehe. Bei der Planung der Übung seien Erfahrungen aus der 41. Hongkong-Militärübung aus dem Jahr 2025 eingeflossen, ebenso wie Erfahrungen aus internationalen Militäraktionen, etwa im Iran und Venezuela. In der Vergangenheit wurde kritisiert, dass die Hongkong-Militärübung Drohnen und Drohnenabwehr zu wenig berücksichtige. Dieses Mal werden diese Aspekte daher Schwerpunkte der Übung darstellen. Die Streitkräfte würden alle neuen Waffensysteme einschließlich der kürzlich beschafften Panzer und Drohnen in das diesjährige Szenario einbeziehen, um sie gemeinsam zu erproben. Taiwan hat am 1. April sein erstes Pilotprojekt zur Kohlenstoffabscheidung und Speicherung genehmigt. Das meldete das taiwanische Umweltministerium. Das von der staatlichen CPC Corporation vorgelegte Projekt auf dem Tiergenberg soll in drei Phasen zunächst 10.000 Tonnen, später dann 100.000 und 300.000 CO2 abscheiden und speichern. Das Umweltministerium sagte, entsprechend des Klimawandelsgesetzes müssen Unternehmen Kohlenstoffspeicherungsprojekte von den zuständigen zentralen Behörden genehmigen lassen. Das Pilotprojekt der CPC Corporation sei 2023 vom Kabinett genehmigt worden und im Oktober 2025 dem Umweltministerium zur Prüfung vorgelegt worden. Die Prüfungskommission habe Experten aus dem Bereich Geologie, Umwelttechnik und Recht zusammengebracht, sowie Vertreter der zuständigen Ministerium und der Regierung des Landkreises Miaoli, wo die Anlage gebaut werden soll. Die Laufzeit des Pilotprojektes wird 3 Jahre vom Datum des Genehmigungsschreibens des Umweltministeriums betragen. Sollte die Speicherungsmenge von insgesamt 300.000 Tonnen CO2 bis Laufzeitende nicht erreicht werden, kann vor Fristablauf eine Verlängerung beantragt werden. Das Umweltministerium sagte weiter, Kohlenstoffabscheidung und Speicherung sei ein unverzichtbarer Teil des weltweiten Übergangs zu Netto-Null. Es handelt sich dabei um eine wichtige Maßnahme zur CO2-Reduzierung in Hard-to-Abate-Sektoren, also Sektoren, in denen Emissionssenkungen besonders schwierig sind. Der Krieg im Mittleren Osten hat Auswirkungen auf die globale Energieversorgung und das Vertrauen in die Märkte. Der taiwanische Präsident Lai Ching-te sagte am heutigen Donnerstag, dass die Regierung die Energieversorgung und die Preisstabilität sicherstellen und die Auswirkungen auf den Alltag so gering wie möglich halten werde. Er bat die Bürger Taiwans, sich keine Sorgen zu machen. In einem Post auf Facebook schrieb Präsident Lai, dass die Öl-, Gas- und Kohlespeicher Taiwans aktuell über den rechtlichen Vorgaben liegen. Diese Vorgaben sehen 90 Tage Speicher für Öl vor, sowie 30 Tage für Kohle und 11 Tage für Gas. Die Regierung würde zudem 60% des Ölpreisanstiegs absorbieren und sicherstellen, dass es keine Preiserhöhung bei Zügen und im ÖPNV gibt, so Lai weiter. Der Strom- und Gaspreis für Haushalte werde in diesem Monat eingefroren werden. Der Präsident betonte, die Regierung werde weiter den Preis von Plastikgütern und anderen Alltagsgegenständen überwachen und die Ordnung auf dem Markt und den Lieferketten aufrechterhalten. In einer Pressekonferenz im Vorfeld des Kindertages am 4. März hat der Bürgermeister von Taipei, Jiang Wan-an, verkündet, dass alle öffentlichen und privaten Grund- und Mittelschulen in Taipei ab September kostenlose Mittagessen anbieten werden. Für Grundschulen sind Subventionen in Höhe von umgerechnet 2,36 Euro pro Mahlzeit vorgesehen und für Mittelschulen 2,5 Euro. Von der Maßnahme sollen voraussichtlich über 180.000 Haushalte profitieren. Außerdem werde man die Qualität des Essens verbessern, so Bürgermeister Jiang. Dafür habe die Stadt Taipei Kooperationsvereinbarungen mit den Landwirtschafts- und Fischereiverbänden von Taipei geschlossen. Um die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, habe die Stadtregierung ein Büro für Lebensmittelsicherheit und Ernährungsbildung eingerichtet. Über ein System zur Erfassung der Herkunftsdaten von Lebensmitteln sollen Eltern jederzeit Einblick in die Speisepläne und Herkunft von Zutaten erhalten. Darüber hinaus habe die Stadtregierung 9 Ernährungsberater eingestellt, um eine ausgewogene Ernährung sicherzustellen. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 602,39 Punkte gesunken, das sind 1,82%. Damit lag der Abschlusskurs bei 32.572,43. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 672,91 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 18,13 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 2. April. Heute ist es in Taiwan sonnig bei Temperaturen bis zu 26 Grad im Norden und 31 Grad im Süden. Nachts wird es im Norden regnerisch, im Süden bleibt es trocken. Und nun die Aussichten für morgen, Freitag, den 3. April. Da ist es tagsüber weiter sonnig, bevor es nachts anfängt zu gewittern. Die Temperaturen liegen bei 28 Grad im Norden und 32 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 2. April 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit dem Formosaik.
Am Mikrofon begrüßt Sie nun Uta Rindfleisch zum Programmteil Formosaik. Liebe Hörerinnen und Hörer, bisher war ich immer der Meinung gewesen, dass das Nationale Palastmuseum in Taipei das meistbesuchte Museum Taiwans sei. Eine Zeitungsmeldung hat mich jedoch eines Besseren belehrt. Tatsächlich hat das Foguangshan Buddha Museum in Kaohsiung etwa 10 Millionen Besucher pro Jahr und damit fast doppelt so viele wie das Palastmuseum. Viele Besucher bezeichnen es als das ungewöhnlichste und beeindruckendste Museum, das sie je besichtigt haben, denn es besteht aus 8 Pagoden und einer Haupthalle am Fuße einer riesigen goldenen Buddha-Statue. Eine wertvolle buddhistische Reliquie, die Meister Singyun, dem Gründer des Foguangshan-Klosters, verehrt worden war, veranlasste ihn, dieses Museum zu bauen, das nach 8 Jahren Bauzeit im Jahr 2011 fertiggestellt wurde. Meister Singyun hoffte, dass die Welt durch dieses Museum Taiwan sehen würde. Er plante es auch als ein Museum, in dem jeder etwas für sich finden kann. Tatsächlich bietet das Museum für jeden etwas, ja, es hat sogar, je nach Interessen der Besucher, verschiedene Routen ausgearbeitet. Nämlich eine Gourmet-Route für Vegetarier, eine Familienroute, eine kulturelle Route, eine Fotoroute für alle Instagram-Liebhaber, eine ökologische Route, eine romantische Route, eine Schatzsuche, die zu den Kunstschätzen des Museums führt, und natürlich auch eine religiöse Route. Daran kann man schon sehen, dass Meister Singyun sehr weltoffen war und auch über eine gute Portion Humor verfügte. Entsprechend geerdet sind auch die Mönche und Nonnen, die man hier antrifft. Als Meister Singyun den Bau des Klosters plante, war der Gaosjunger-Distrikt Dashu eine abgelegene Wildnis, und die Menschen pflegten zu sagen, dass nicht einmal Geister dorthin gehen würden. Meister Singyun meinte jedoch, Geister wären nicht nötig, es genüge, wenn Buddha dorthin käme. Der Bau des Klosters und später des Museums hat die wirtschaftliche Situation in Dashu dank der Besucherströme sehr verbessert. Aber Meister Singyun war auch auf andere Weise bemüht, der Gemeinde und den anderen umliegenden Orten zu helfen. Dashu ist stark von der Landwirtschaft geprägt, dort werden hauptsächlich Litschis und Ananas angebaut. Doch obwohl Litschis Früchte sind, die eigentlich guten Absatz finden, wurden die Litschi-Bauern von den Mittelmännern regelrecht ausgebeutet. Im Jahr 2012 veranstaltete das Museum daher das erste internationale Obstfestival und Meister Singyun gründete auch den Foguangshan Bauernverband, um den Bauern ein stabiles Einkommen zu verschaffen. Er kaufte Litschis direkt auf und ließ mit Hilfe der Bücherbusse des Museums, eine andere seiner Initiativen, die Früchte an abgelegene Schulen verteilen. Im Gefolge der Schulbusinitiative hat das Museum auch damit begonnen, jedes Jahr eine Abschlussfeier für die Abgänger ländlicher Schulen in den Landkreisen Kaohsiung und Pingtung zu veranstalten. Darüber hinaus findet jährlich eine Buchmesse und eine vegetarische Expo auf dem Museumsgelände statt. Wenn ländliche Schulen Exkursionen zum Museum veranstalten, dann subventioniert das Museum, für das übrigens kein Eintritt gezahlt werden muss, das Mittagessen und den Transport. Neben der Ausstellung buddhistischer Artefakte bietet das Buddha-Museum ein vielfältiges Kulturprogramm. Im Erdgeschoss befinden sich 4 Dauerausstellungen, während im ersten Obergeschoss die Galerien für wechselnde Ausstellungen untergebracht sind. Dank langjähriger Kooperation mit der chinesischen Gesellschaft zur Förderung des kulturellen Erbes konnte das Museum bedeutende Ausstellungen wie Der Glanz von Lungmen, Die Pracht der Seidenstraße Dunhuang, Vom Senfkorn zum Berg Sumeru Yungang präsentieren, aber auch Gemeinschaftsausstellungen mit dem Nationalen Palastmuseum. Im Museum ist durchaus nicht nur alte Kunst zu sehen, für ein jüngeres Publikum wurden interaktive Multimedia-Ausstellungen geschaffen. Das Museum dient auch als Bildungszentrum und bietet Programme wie Kleine Teemeister, Kleine Ärzte, Teezeremonie für Erwachsene und Kunstkurse für Senioren an. Im Haus der Feierlichkeiten finden regelmäßig buddhistische Hochzeiten, Initiationsriten, Langlebigkeitsfeiern und vieles mehr statt. So können Menschen jeden Alters ungehindert am Museumsleben teilnehmen. Die kleinen Teemeister lernen übrigens nicht nur die taiwanesische Teezeremonie, sondern führen sie an Wochenenden auch vor interessierten Museumsbesuchern vor. Diese Initiativen verkörpern die menschenzentrierte Philosophie von Meister Xing Yun. Als das Buddha-Museum im Jahr 2011 eröffnet wurde, initiierte Meister Xing Yun die Veranstaltung »Wenn Buddha den Göttern begegnet«, die jährlich am 25. Dezember stattfindet. Meister Xing Yun betonte, dass sich die verschiedenen Weltreligionen zwar in ihren Lehren unterscheiden würden, dass sie aber gleichwertig seien und dass Harmonie, Respekt, Inklusivität und Dialog unerlässlich seien. Er vertrat die Einstellung, Gemeinsamkeiten suchen und gleichzeitig Unterschiede respektieren. Diese jährliche Veranstaltung umfasst inzwischen neben Buddhisten, Christen, Muslime, Hindus, Shintoisten und Vertreter anderer Glaubensrichtungen. Es wurden bereits mehrere Weltrekorde hinsichtlich der Anzahl der teilnehmenden Tempel, Kirchen, Gottheiten und Besucher aufgestellt. Im Jahr 2024 unterzeichneten Vertreter der 7 großen Weltreligionen gemeinsam eine Erklärung, in der sie für den Weltfrieden beteten und den Gedanken bekräftigten, dass Götter und Religionen über Grenzen hinweg wirken. In unserer heutigen Welt wäre es schön, wenn es mehr solcher Initiativen gäbe. Der International Council of Museums, eine im Jahr 1946 gegründete internationale Organisation für Museen und Museumsfachleute, hat im Jahr 2022 eine neue Definition für Museen angenommen, die Diversität, Zugänglichkeit, Inklusion, Nachhaltigkeit und Ethik betont und damit eine neue Ära in der Museologie eingeleitet hat. Das Fokongshan Buddha Museum kann als eine Verkörperung dieser Vision gelten. Von 2011 bis Ende 2025 konnte das Museum schon über 90 Millionen Besucher willkommen heißen. Speziell entwickelte Programme unterstützen Freiwillige, Jugendliche, Senioren, Künstler und Menschen mit Behinderungen und gewährleisten so eine sinnvolle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen. Man betritt die Anlage durch ein monumentales Eingangstor. Es öffnen sich weite Sichtachsen, aber der Blick richtet sich sofort nach vorn zur riesigen Buddha-Statue in der Ferne. Dann geht man eine lange Allee entlang, die von den 8 Pagoden flankiert ist. Jede dieser Pagoden hat ein eigenes Thema, zum Beispiel Großzügigkeit, Weisheit und Mitgefühl. In den Pagoden findet man kleine Ausstellungen und interaktive Installationen. Entlang des Weges begegnet man lebensgroßen Figuren mit individuellen Gesichtsausdrücken. Sie stellen erleuchtete Schüler Buddhas dar. Schließlich erreicht man eine riesige offene Fläche, die trotz der vielen Besucher im Angesicht des großen Buddha recht ruhig wirkt. Nun kommt man in das Hauptgebäude, das eigentliche Museum. Innen erwarten einen mehrere Ebenen mit Galerien. Zu sehen sind Buddha-Statuen aus ganz Asien, Geschichten aus dem Leben Buddhas, ebenso wie moderne Kunst und Kalligraphie, darunter auch kalligraphische Werke von Meister Xing Yun. Die Präsentation ist klar strukturiert, oft multimedial und bewusst verständlich. Das spirituelle Zentrum ist der Reliquienraum, wo eine Buddha-Reliquie, nämlich ein Zahn, verehrt wird. Diese Reliquie war ja der Anlass für den Bau des Museums. In den sogenannten unterirdischen Palästen findet man Zeitkapseln mit Objekten unserer Zeit für zukünftige Generationen, die sich aus Alltagsgegenständen, Kunstwerken und kulturellen Dokumenten zusammensetzen. Die Gärten der Anlage sind sehr gepflegt und bieten Sitzmöglichkeiten zum Verweilen. Natürlich kann man auch zum großen Buddha hinaufsteigen und von dort den Blick über das ganze Gelände genießen.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Jeanette Gong, eine Germanistikstudentin an der Zhengzhou Dashue, an der Zhengzhou Universität hier in Taipei, die letztes Jahr im Sommer ein Praktikum an der Sinologie der Universität Trier gemacht hat. Und Jeanette Gong hat nicht nur Zeit an der Universität Trier verbracht, sondern hat auch die Zeit in Deutschland genutzt, etwas mehr von Deutschland zu sehen.
Und als ich in Dresden war, habe ich Tim besucht. Er ist ein Freund von mir und wir sind auch zusammen mit dem Bus nach Berlin gefahren. Was mich am meisten beeindruckt hat, waren die Berlin-Unterwelten. Hast du davon gehört?
Nein, also Unterwelte denke ich immer an Gangster und so weiter.
Nein, also die Berlin-Unterwelten beschäftigen sich mit der Geschichte der unterirdischen Bauwerke in Berlin. Zum Beispiel mit Luftschutzbunkern, Tunnel und Flugtunnel aus der Zeit der Berliner Mauer.
Oh.
Ja, wir haben an einer Führung der Berlin-Unterwelten teilgenommen. Dabei können wir viel über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs lernen und uns vorstellen. Alles war so erschütternd, dass ich mir kaum vorstellen kann, wie die Menschen das damals durchgestanden haben. Falls du eine Chance hast, Berlin zu besuchen, empfehle ich dir unbedingt diese Führung.
Okay.
Ich gehe auf jeden Fall nächstes Mal nochmal auf eine andere Tour. Sie haben verschiedene Touren, zum Beispiel Tour A, Tour B oder so.
Mhm.
Ja. Und als ich in Hamburg war, habe ich eine Freundin von mir besucht, die vor 2 Jahren an der NTTU ein Austauschprogramm gemacht hat. Wir haben uns damals im Uni-Team kennengelernt, also Tischtennis-Uni-Team. Und sie hat auch mal bei meinen Eltern das chinesische Neujahr erlebt.
Oh.
Ja. Allerdings konnte ich leider nicht so gut Deutsch sprechen, aber es hat sich geändert. Dieses Mal konnte ich besser auf Deutsch sprechen und verstehen. Sie haben mich rund um Hamburg geführt und wir sind sogar an die Ostsee gefahren. Die See in Deutschland ist ganz anders als in Taiwan. Es war so super kalt. Und der Himmel war immer grau. Diese Erfahrung trotzdem gefällt mir sehr, weil ich dort wie eine Deutsche ganz entspannt am Strand sitzen, abschatten und etwas essen konnte. Ja. Ich bin sehr dankbar, dass Selina, also eine Freundin von mir, mich so wunderbar in Deutschland begleitet hat. Also ich vermisse die für mich sehr bedeutende Zeit in Deutschland.
Sie haben ja ganz viele Städte in Deutschland besucht. Wie würden Sie die Unterschiede zwischen den deutschen Städten, die Sie besucht haben, und zum Beispiel Taipei und Kaohsiung beschreiben?
Gute Frage. Also ich komme aus Kaohsiung und die Städte in Deutschland sind ziemlich unterschiedlich von Taiwan-Städten aus verschiedenen Gründen. Das erste ist das Straßenbild. Es gibt immer so viele Fußgänger in Deutschland und viele Städte haben freundliche Fußgängerzone. Deshalb habe ich das Gefühl, dass Spaziergänger in Deutschland sicherer sind. Im Gegensatz dazu gibt es keine Fußgängerzone in Taipei oder Kaohsiung.
Mhm.
Aber jetzt geht es besser, aber noch nie, also so sicher. Ja, außerdem gibt es immer schnelle Autos und Mopeds auf dem Weg, worauf man immer achten muss.
Mhm.
Und die Gebäude sind ebenfalls ganz anders. Das sieht in Taiwan sogar ein bisschen in Unordnung aus. Denn man kann entweder ein altes Haus oder hohe und neue Gebäude sehen. Aber in Deutschland sind alle Gebäude ähnlich. Die Höhen sind genauso, ungefähr 2 oder 3
Stockwerke.
Ja. Ja, und ich finde es schöner, das Straßenbild mir besser gefällt. Das zweite ist der Hafen in Hamburg im Vergleich mit dem Hafen von Kaohsiung. Der Hamburg-Hafen ist touristisch sehr attraktiv mit Sehenswürdigkeiten wie den Landungsbrücken. welchen der Hafen von Kaohsiung eher industriell geprägt ist. Ich war auch überrascht, dass man mit dem Deutschland-Ticket das Boot nehmen kann. Bis heute sind Boote tatsächlich noch ein wichtiger Verkehrsmittel in Hamburg-Hafen. Im Gegensatz dazu spielen die Schiffe in Kaohsiung keine Rolle beim Transport.
Sie haben ja auch deutsche Vereine besucht, um Tischtennis zu spielen. Haben Sie die eine oder andere Anekdote von Ihren Besuchen oder etwas, was Ihnen aufgefallen ist?
Natürlich. Ich habe vier Vereine mit verschiedenen Stufen besucht. Zweimal in Dresden, einmal in Heidelberg und einmal in Trier. Eine sehr lustige Sache ist, dass alle Freunde von mir, die zurzeit in Deutschland wohnen, die ich schon vorher kannte, alle Tischtennis spielen. Das ist echt interessant. Und in Dresden ein Freund von mir, Tim spielt jetzt in der Sachsenliga. Und ich hatte die Möglichkeiten, in seiner Verein mit zu trainieren. Der Stil, den die Deutschen spielen, ist ziemlich anders als Taiwan. Deutsche spielen gerne immer stark und schnell, aber Taiwaner spielen lieber mit Rotation, also Swing. Und die Deutschen spielen gern aus der Mitte oder Hinterposition, aber ich bin es eher gewohnt, vorne zu spielen. Ich habe auch mit einer Tschechin gespielt, der ein Nachbar und guter Freund vom Team ist. Er heißt Tomasz oder Thomas. Und Tomasz spielt ziemlich gut. Im November hat er in Taiwan an einer Konferenz teilgenommen. Als er in Taiwan war, habe ich ihn auch zu unserer Uni-Team eingeladen. Auf jeden Fall habe ich ihn auch mal in ein Chogwan, also Clubs, in Taiwan mitgenommen, um Tischtennis zu spielen. Tischtennis ist immer eine schöne Verbindung zwischen Taiwan und Deutschland oder sogar der Tschechienrepublik.
Sie haben einiges getan für die Völkerverständigung. Sehr gut. Und Sie haben schon erwähnt, dass Sie eben in vielen Städten waren und Sie haben die Deutsche Bahn dafür benutzt. Sie haben das Deutschland-Ticket benutzt. Wie war das Reisen in Deutschland für Sie?
Es war spannend.
Okay.
Ja, aber zum Glück ist alles gut gegangen. Aber wenn ich manchmal mit dem ICE gefahren bin, musste ich beim Umsteigen immer laufen.
Okay.
Am schlimmsten war es, als ich nach Dresden gefahren bin, da musste ich in Leipzig umsteigen, von Gleis 13 zu Gleis 3 oder so. Damals hatte ich weniger als 3 Minuten und sie sind so weit. Aber ursprünglich hatte ich 41 Minuten. Zum Glück bin ich schon 10 Minuten früher aufgestanden und zur Tür gegangen. Und mich für das Aussteigen anzustellen, sonst hatte ich den Zug bestimmt verpasst. Auf dem Weg dorthin rannten viele Leute mit großen Gepäckstücken neben mir her. Und als ich schließlich die Tür erreichte, hat mir sogar jemand geholfen, die Tür offen zu halten. Ich war diesem freundlichen Mann wirklich dankbar.
Soweit mein Interview mit Janet Gong, einer Germanistikstudentin hier in Taipei an der National Zhengzhou Universität, mit der ich mich über ihr Praktikum an der Sinologie der Universität Trier unterhalten habe, das sie letztes Jahr im Sommer gemacht hat. Eine etwas längere Version dieses Teils, in der Janet Gong unter anderem noch ein weiteres Abenteuer mit der Deutschen Bahn erzählt, finden Sie auf unserer Webseite. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 2. April 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf das Weltkugelsymbol klicken und Deutsch auswählen. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.